Wir sind mitten in einer Predigtserie. Was sagt Jesus eigentlich da? Lauter so ganz kurze Sätze, 3, 4, 5 Worte. Und diese kurzen Sätze, die haben doch einen mega Impact. Und heute diese Frage, dieser Satz, was willst du? Was willst du? Was soll ich für dich tun? Ist ja eigentlich eine einfache Frage, vielleicht auch eine blöde Frage. Aber jetzt stell dir mal vor, Jesus stellt dir heute Morgen genau diese Frage, was willst du? Was soll ich für dich tun? Was brauchst du? Es gibt ja verschiedene Ebenen von Bedürfnissen. In der Psychologie und Soziologie, da redet man von der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand schon mal den Ausdruck gehört hat. Falls nicht, ich zeige es euch jetzt hier an der Leinwand. Und es ist eben eine Pyramide mit 5 verschiedenen Ebenen. Es geht unten los mit den sogenannten Grundbedürfnissen. Dazu gehört Trinken, Essen, Schlafen, ein Level von Gesundheit. Als zweites kommen die Sicherheitsbedürfnisse, dass ich mich sicher fühlen kann. Materiell, dass ich eben gewisse Finanzen habe, dass ich Arbeit habe, beruflich eine Sicherheit habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, Wohnsituation. Die dritte Ebene sind die sozialen Bedürfnisse, dass ich Beziehungen habe, in Beziehungen lebe, dass ich mich irgendwo dazugehörig fühle. Wer von euch ist denn ein gebürtiger Mutschelbacher? Okay, und jetzt die anderen, outet euch mal, wer ist kein Gebürtiger? Und das ist ja für uns, also ich gehöre auch zu den Nicht-Mutschelbachern, manchmal gar nicht so einfach. Gehöre ich wirklich hier dazu? Bin ich schon Teil dieser Community? Oder wo sind denn die Beziehungen, zu denen ich dazu gehöre? Und das ist ein Bedürfnis, ein ganz wichtiges Bedürfnis. Die nächste Ebene ist die Wertschätzung, dass jemand mich wertschätzt, dass ich anerkannt werde, dass ich Zustimmung bekomme. Liebe letztlich, das Bedürfnis nach Liebe, nach Angenommensein. Und dann das Oberste, vielleicht könnt ihr das nicht so gut lesen, da steht Selbstverwirklichung, das ist auch je nachdem, wer diese Pyramide heute verwendet, werden da unterschiedliche Begriffe benutzt. In manchen steht auch Transzendenz drin. Das ist die Frage nach dem Sinn. Dem Sinn in meinem Leben. Warum bin ich eigentlich hier? Und auch das ist ja eine grundlegende Frage, ein Bedürfnis, das uns Menschen umtreibt. Gibt es denn eine Berufung für mich? Mache ich einen Unterschied? Und ein Stück weit steckt da dann auch die Frage als religiöser Mensch nach Gott mit drin. Kann ich Gott begegnen? Okay. Und jetzt, wir haben vorhin diese Geschichte gehört von dem Blinden und Jesus fragt ja ihn, was willst du? Also in einer anderen Übersetzung heißt es eben, was willst du? Oder in der Hoffnung für alle, was soll ich für dich tun? Worum geht's denn dem Blinden? Könnte man ja jetzt sagen, okay, Grundbedürfnis bei dem Blinden, ja klar, ist ja logisch, was er braucht. Dieses Sicherheitsbedürfnis, eine Basis für Arbeit, dass er eben nicht mehr betteln muss, logisch, was er sich wünscht. Dieses soziale Bedürfnis, dass er dazugehört, dass er nicht vor der Stadt irgendwo draußen am Straßenrand sitzt, ja, logisch, danach sehnt er sich. Sein Bedürfnis nach Wertschätzung, eben wirklich gesehen zu werden, anerkannt zu werden, logisch, ja, danach sehnt er sich. Diese Ebene von Transzendenz, einen Sinn, eine Bedeutung für sein eigenes Leben? Es ist spannend. Hinter dieser Frage, was willst du, merkt ihr, da steckt ja viel mehr. Und deswegen ist es auch manchmal gar nicht so schnell und einfach zu beantworten. Im Markus-Evangelium ist eigentlich das kürzeste Evangelium und trotzdem erzählt Markus mehr Wunder als die anderen Evangelien. Und eine Fragestellung im Markus-Evangelium ist, woran erkennt man denn Gott, dass es Gott gibt, dass Gott Realität ist, dass man ihm begegnen kann? Und er stellt so zwei Alternativen dar. Die erste Hälfte des Evangeliums, da erzählt er eben ganz viele Wunder. Und in der zweiten Hälfte des Evangeliums, da erzählt er von der Passion von Jesus, also dem Leiden und Sterben von Jesus. Und das ist genau dieses Spannungsfeld, wo erkenne ich Gott? In den Wundern und / oder in dem, was Jesus letztlich auf sich genommen hat. Und tatsächlich ist diese Geschichte, von der wir heute, wo wir uns Gedanken machen, die allerletzte in diesem ersten Teil. Und im nächsten Vers nach der Geschichte heißt dann, und Jesus ging ja nach Jerusalem. Und damit fängt dann der Palmsonntag an und diese letzte Woche seines Lebens. Also ein Spannungsfeld. Jetzt wenden wir uns dieser Geschichte mal direkt zu. Und ihr denkt vielleicht, naja, ist eine Wundergeschichte. Ich will euch versuchen, oder ich habe in dieser Geschichte 5 Wunder entdeckt. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Wir gehen das miteinander durch. Aber zunächst nochmal der Rahmen. Im ersten Vers hieß es, wie hieß es da? Sie kamen nach Jericho und verlassen die Stadt wieder. Also irgendwie rein und raus. Was in der Stadt passiert, erzählt Markus gar nicht, weil das ist für ihn nicht wichtig. Es passiert dort, was immer passiert, wo Jesus hingegangen ist. Er hat vermutlich gepredigt, vielleicht hat er in der Stadt auch Menschen geheilt, er hat vom Reich Gottes erzählt und das war gut, das war so ansprechend, das war so bewegend, dass, so heißt es hier, eine große Menschenmenge, als er wieder rausgeht aus Jericho, eine große Menschenmenge mit ihm geht. Also das ist das Setting, die Menschen, die haben jetzt schon einen Hintergrund und irgendwie, sie merken, Jesus will zur Tür raus und sie wollen aber noch mehr von ihm. Und jetzt vor der Stadt, draußen an der Straße, am Rand, da sitzt Bartimäus. Am Rand, ein Außenseiter. Und es war keine gute Erfahrung. Er bettelt. Ja, ist Betteln jetzt so oberste Stufe von der Pyramide? War das sein Lebenstraum, sein Ziel? Sein Name? Bartimäus. Weiß nicht, mancher kennt es vielleicht noch schon vom Kindergottesdienst oder Jungschau oder Kinderbibel oder so. Aber was heißt eigentlich Bartimäus? Das ist aramäisch und heißt der Sohn vom Timäus. Heißt es ja dann auch hier, wird erklärt. Was ist denn wirklich sein Name? Weil das heißt ja eigentlich, ja, Timäus, sein Sohn. So, wie wenn ihr mich nennen würdet, ja, du bist doch der Bub vom Kleinen. Nicht der kleine Bub, nein, nein. Der Bub vom Kleinen. Letztlich scheint er hier gar keinen Namen zu haben. Er bettelt, er ist blind, namenlos. Und was passiert jetzt? Jesus kommt aus der Stadt raus, Motz, Gedöns, Lärm, natürlich, wenn so viele Menschen. Es ist nicht nur in Mutschelbach, dass dann viel gebrabbelt und geplappert wird, sondern das war damals auch so. Die Menschen laufen an ihm vorbei, er hört hier, okay, da ist was los, er kriegt auch irgendwie mit, dass Jesus aus Nazareth vorbeigekommen ist. Und er hatte offensichtlich schon von Jesus gehört, er wusste, okay, Jesus, Sohn Davids, das ist der, der hier durch die Lande geht, der viel predigt, der auch Menschen heilt, der Messias, auf den wir warten. Und dann fängt er an, hier von seinem Straßenrand aus zu rufen. Jesus! Jesus! Erbarm dich meiner! Und er ruft ziemlich laut. Der Bastian wusste nicht, dass ich jetzt so ins Mikro hier schreie. Und Jesus ist aber schon längst vorbeigelaufen. Es sind nur Leute jetzt in diesem Gefolge, die ihn hören. Und was sagen die zu ihm? Hey, Bartimäus, sei still, du störst. Wir wollen Jesus hören. Wir wollen mehr von ihm hören. Halt's Maul. Das ist letztlich, was sie zu ihm sagen. Und wenn du nicht still bist, holen wir gleich die Polizei. Sage ich nur, weil wir einen Polizist unter uns haben heute. Und jetzt, was wäre denn bei Bartimäus die logische, verständliche Reaktion, wenn er so zusammengestaucht wird? Logisch wäre, wie er da in seinem Straßenrand eben sitzt, dass er sagt, ah ja, tut mir leid, ich will nicht stören, dass er wieder ganz klein wird mit Hut, dass seine Minderwertigkeit durchkommt. Und jetzt passiert Wunder Nummer eins. Was macht er? Nein, ich schreie jetzt nicht noch lauter in dieses Mikrofon, aber Bartimäus schreit noch lauter, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Er lässt sich nicht klein machen, er lässt sich nicht wegschieben, an den Rand drücken, er überwindet seine Scham, seine Minderwertigkeit, er nutzt seine Chance. Und ich glaube, das ist ein Wunder, dass er diese innere Kraft, Power zusammenkratzt, mitten in seiner Not, dass er sich eben nicht von den äußeren Stimmen abhalten lässt, vielleicht auch von den inneren Stimmen, die ihm eben einreden, du bist nichts wert und sei doch still und bleib, wo du... Wunder Nummer eins. Okay, er schreit. Was würden wir jetzt als nächstes erwarten, was dann passiert? Ich weiß nicht, was ihr erwarten würdet. Meine Erwartung wäre eigentlich, dass Jesus es hört, dass er zu ihm hingeht und dass er ihn heilt. Naja, andersrum, hier ist ja Bartimäus. Dass er zu ihm hingeht und ihn heilt. Das wäre so meine Erwartung. Und was macht Jesus? Er sagt zu den Leuten, die da rundherum sind, die ihn auch zusammengestaucht haben, er sagt zu den Leuten, ruft ihn her. Ruft ihn her zu mir. Das ist Wunder 2 für mich. Jesus gelingt es, die Stimmung dieser Menschen, die hier einen, der am Rande sitzt, der wahrscheinlich auch nicht so gut riecht und all das, was ihn zum Außenseiter macht, diese Haltung und Stimmung ihm gegenüber zu kippen. Er lenkt die Aufmerksamkeit der Menschen auf Bartimäus, nicht indem er hingeht, sondern indem er sagt, ihr bitte geht zu ihm und holt ihn zu mir. Bis jetzt haben die Leute ja gesagt, sei still, halt's Maul, wir wollen Jesus hören, stör uns nicht. Und Jesus sagt, stopp. Er hält ihnen jetzt auch nicht eine Moralpredigt. Eigentlich solltet ihr, Mensch, hier, jetzt habt ihr doch gerade meine Predigt gehört und mein Gleichnis von XY, eigentlich solltet ihr euch doch ein bisschen anders um die Armen in eurer Gesellschaft kümmern. Jesus hält keine Moralpredigt. Er nimmt sie hinein, gibt ihnen Auftrag und sagt, holt ihn her und auf einmal dreht sich der Fokus bei den Menschen. Ich finde das ein Wunder, dass das so gelingt. Weil tatsächlich, sie gehen zu ihm hin und sagen dann nicht, sondern nur Mut, Bartimäus. Komm, steh auf, komm mit zu Jesus. Und dann, Bartimäus kommt zu Jesus. Und jetzt fragt Jesus ihn, was soll ich für dich tun? Jesus, bist du blind? Sieh doch ein Blinder, was Bartimäus will. Wirklich? Ist es so einfach? Ich glaube, viel zu oft meinen wir zu wissen, was andere brauchen, was sie sich wünschen. Ein fiktives Beispiel. Ein Mann hat einen Autounfall, ist querschnittsgelähmt. Und 2 Jahre später ist es so, seine Frau hat ihn verlassen. Der Arbeitgeber hat gesagt, tut uns leid, mit Rollstuhl geht nicht. Er hatte eine Wohnung oder die Familie hat im 1. Stock gewohnt, kein Aufzug im Haus. Selbst die Kirche war nicht barrierefrei und er gerät Stück für Stück immer mehr in soziale Isolation, am Rand der Gesellschaft abgestürzt und irgendwann kennt keiner mehr seinen Namen. Fiktiv, ein Mann hat einen Autounfall, ist querschnittsgelähmt. Seine Familie steht zu ihm und sagt, nicht nur blöd gelaufen, sondern scheiße. Aber wir finden eine Lösung, wir gehen da zusammen durch, auch mit der Wohnsituation. Und der Arbeitgeber sagt, okay, das, was du bisher gemacht hast, kannst du so nicht mehr machen, aber es gibt andere Möglichkeiten bei uns im Betrieb und wir finden eine Lösung. Und die Gemeinde sagt, die Kirchengemeinde, okay, wir holen dich ab. Irgendwer wird dich immer die Treppenstufen rauf oder runter kriegen. Wir stehen zusammen. Kein sozialer Absturz. Ich zeige euch hier mal 3 Bilder. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere jemand davon? Ja oder nein? Also ganz links, das ist aus meiner Jugend noch, die Joni Erickson Tada, also Tada inzwischen, hatte als junge Erwachsene ist vom Felsen ins Meer gesprungen, auf den Felsen gekracht, im Meer, querschnittsgelähmt, seitdem oder also bis wirklich fast zum Hals. In der Mitte, weiß jemand? Samuel Koch, bei Wetten, dass mitten mit Millionen Fernsehzuschauern super Akrobatik gemacht. Er war damals Mitarbeiter im Kindergottesdienst in seiner Gemeinde und querschnittsgelähmt. Ganz rechts, Niki Wojcik. Er wurde so geboren. Ohne Füße, ohne Arme und Hände, nur so ein bisschen Stummel hat, die er hat. Wenn man die fragt, was wünschst du dir? Was soll ich für dich tun? Alle 3 haben in ihrer Geschichte zunächst gebetet, lass mich wieder gesund werden. Völlig verständlich, alles auch. Heute würde keiner von den 3, ja, bei Samuel, ne, auch er, habe neulich mal ein Interview wieder gelesen, auch er, das ist nicht mehr sein Bedürfnis, sein Anliegen. Darum geht's nicht. Sie haben alle auf dieser obersten Stufe Frage nach Sinn, nach Berufung, hat mein Leben eine Bedeutung, macht es einen Unterschied? Sie haben dieses Bedürfnis erfüllt. Alle sind im Namen von Jesus unterwegs und können von dem erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat und bis heute tut, gerade in diesem Leben. scheinbar verkrüppelten Körper. Also von daher, dass nur so, denke nicht zu schnell, dass du weißt, was jemand anders braucht. Und da geht es eben um dieses Sehen, was ist denn wirklich die Not, was ist wirklich im Herzen, was ein anderer, eine andere braucht. Hinter dieser Frage, was soll ich für dich tun, steckt für mich auch das dritte Wunder in dieser Geschichte, dass Jesus diesen Bartimäus eben ernst nimmt. Dass er nicht sagt, oh ja, ich weiß sowieso alles und hier ein Wunder mehr, einfach geheilt und ich ziehe weiter, sondern er schaut ihn an, er nimmt ihn ernst, er fragt ihn. Vielleicht war das das erste Mal, dass Bartimäus erlebt hat, dass jemand ihn als Mensch, als Person wirklich ernst genommen hat. Und dann jetzt diese Frage, was willst du heute? Und ihr habt im Hinterkopf nochmal, das ist ja auch die Frage, die Jesus euch heute Morgen stellt, was willst du? Auf welcher Ebene der Bedürfnisse? Wie war das beim Bartimäus? Grundbedürfnis, Trinken, Essen, Schlafen, Gesundheit, dieses Sicherheitsbedürfnis, finanziell, materiell, Wohnen, Arbeit, soziales Bedürfnis, irgendwo dazu zu gehören, Teil zu sein, Teil zu haben, die Wertschätzung, Anerkennung, Zustimmung, Liebe und Frage nach Sinn und Berufung. Bei Bartimäus war es jetzt tatsächlich so, dass seine Blindheit, die wir zunächst mal vielleicht auf der untersten Stufe anordnen, aber alles andere mit bedingt hat. Bei ihm war eben von der Blindheit, deswegen hatte er keine Lebensgrundlage, konnte keine normale Arbeit ausüben. Wegen seiner Blindheit war er im damaligen Kontext ausgeschlossen, vor der Stadt, am Straßenrand, hat nicht dazugehört und wurde von anderen Menschen eben auch ausgeschlossen. Da gab es noch keine Inklusionsideen und so weiter. Und deswegen ist dieser Satz dann von Bartimäus, den er antwortet, ich möchte sehen können, nicht einfach nur auf dieser Gesundheitsebene, sondern wirklich ganz umfassend sein ganzes Leben. Er sagt zu Jesus, ich möchte sehen können. Okay, was passiert? Ihr habt ja schon sicher viele Heilungsgeschichten gelesen, gehört, Erinnerung erzählt bekommen, auch von Blinden. Wie hat denn Jesus normal Blinde geheilt? Normal. Weiß nicht, ob es das gibt, aber. Ja, genau. Entweder hat er einfach so die Hände aufgelegt oder er hat irgendwie so ein Brei, bisschen mit Spucke und ein bisschen Sand oder was zusammen, also so eine Salbe, Paste, wie auch immer man sich das vorstellen kann, gemacht. Passiert hier aber nicht. Jesus sagt einen Satz zu ihm, er sagt zu ihm, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Dranbleiben, dein Kämpfen, dein weiter laut schreien, dein zu mir kommen, dein Glaube, dein von mir erwarten, dass ich was verändern kann in deinem Leben. Der Glaube macht bei Bartimäus den Unterschied. Und ich glaube, jetzt passiert in diesem genau Wunder Nummer 4, Bartimäus kann wieder, oder wieder, weiß ich gar nicht, wir wissen ja nicht, ob er von Geburt an blind war oder wie auch, Bartimäus kann sehen. Und jetzt muss ich mal wieder meinen Pfarrer raushängen. Im Griechischen steht hier nicht einfach sehen, sondern da steht aufblicken. Und ich glaube, da steckt ganz viel drin. Als Bartimäus hier am Straßenrand war, da war seine ganze Haltung nach unten gebeugt. Und voller Scham, ich gehöre nicht dazu und ich bettle einfach so, die Hand ausgestreckt. Und jetzt richtet Jesus seinen Blick auf und er blickt nach oben, zumindest geradeaus oder dann nach oben. Was heißt denn sehen für dich? Ist das ein Aufblicken oder geht es dir nur um diese unterste Ebene? Na, ich möchte, dass hier es mich nicht mehr zwickt oder dass das Problem gelöst wird. Als Bartimäus sieht, was sieht er da? Jesus. Er schaut ihm in die Augen. Und ich glaube, das hat dann auch tatsächlich diese ganze Pyramide rauf und runter seine Perspektive verändert oder ausgerichtet. Und deshalb passiert jetzt noch Wunder 5, der letzte Halbsatz, in dies, wie es Markus erzählt. Er sagt einfach, und er, Bartimäus, ging mit Jesus. Er bleibt dran. Es gibt ja genügend Leute, die haben in ihrer eigenen Geschichte Gott erlebt. Und sie haben vielleicht auch Wunder erlebt. Aber sie haben keine Konsequenzen draus gezogen, keine dauerhaften Konsequenzen. Es ist kein echter Glaube draus gewachsen, sondern es war einfach ein Erlebnis, eine Begegnung, wie es zur Zeit damals auch, zur Zeit Jesu, ja viele Menschen gab, die waren begeistert und dann kommt irgendeine Predigt schräg rüber und dann gehen sie wieder weg. Es war bei vielen keine echte Nachfolge, aber bei Bartimäus, er ging jetzt mit Jesus mit. Habe ich am Anfang gesagt, das ist gerade dieser Kipppunkt zwischen dem ersten Teil des Evangeliums, vielen Wundern, und im nächsten Satz heißt dann, und er ging nach Jerusalem. Bartimäus geht jetzt mit Jesus mit nach Jerusalem. Er geht mit in diese Zeit der Passion, des Leidens. Dort, wo der letztlich und endgültig das Heil passiert. Dort geht er mit Jesus mit. Ich glaube, das ist auch diese Anfrage für uns. Hat denn mein Glaube, meine Begegnungen mit Jesus, mein Erleben von auch Gebetserhörungen und so weiter, hat es dauerhafte Konsequenzen in einer Nachfolge? Was willst du? Was soll ich für dich tun? Schließt einfach mal die Augen, wollen uns wieder eine Minute Stille nehmen, gönnen und nochmal Gott wirklich so in die Augen schauen. Vielleicht versucht das euch einfach vorzustellen, dass Jesus euch anschaut und fragt, was ist das, was du willst, was ich für dich tun soll? Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst. In unserem Leben, im Kontext, in unseren Lebensumständen. Und dass du hinter unsere Fassade schaust, in unser Herz. Und dass du uns ganz ehrlich fragst, was ist das, was wirklich du willst, was dir wichtig ist, was soll ich für dich tun? Du willst auch in unserem Leben Wunder tun. Und ich bitte dich, dass wir gerade dieses letzte Wunder nicht verpassen, unser Leben dann auch wirklich nach dir auszurichten, mit dir zu gehen. Danke, dass du uns an der Hand nimmst.